SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, den 7. September. Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren. Das sind die Worte von Raphael Grossi, Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Gestern Abend unserer Zeit informierte er den UN-Sicherheitsrat in New York über die Ergebnisse seines Expertenteams, das die Situation im Atomkraftwerk im ukrainischen Saporischschja begutachtet hat. Die Anlage ist von russischen Truppen besetzt. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim berichtet, welche Schlussfolgerungen die IAEA zieht.
Die Expertenkommission der UN-Atomenergiebehörde forderte nach ihrem Besuch in dem ukrainischen Atomkraftwerk unter russischer Besatzung zuallererst die Einrichtung einer Sicherheitszone. Der Beschuss der nuklearen Anlage sei extrem gefährlich. In den Gebäuden von Europas größtem Atomkraftwerk stünden Militärfahrzeuge. Sie müssten aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Auch die externe Stromversorgung der Reaktoren müsse sichergestellt werden, um unter anderem die Kühlung der Reaktoren zu gewährleisten. UN-Generalsekretär Guterres unterstrich diese Forderungen. Er mahnte beide Kriegsparteien an, sich auf eine kampffreie Zone um das gefährdete Atomkraftwerk zu einigen. Die Anlage und ihre Umgebung dürften kein Ziel für militärische Operationen sein. Russische und ukrainische Streitkräfte müssten sich verpflichten, keine militärischen Aktivitäten in Richtung des Werksgeländes oder von dort aus zu starten, forderte der UN-Chef vor dem Sicherheitsrat.
Der Klimawandel wird ganz unterschiedliche Auswirkungen auf unser Leben haben. Die Weltwetterorganisation WMO weist jetzt auf einen bisher noch nicht so stark beachteten Aspekt hin. Sie geht nämlich davon aus, dass sich die Luftqualität verschlechtern wird. Die WMO hat dazu einen Bericht an ihrem Sitz in Genf veröffentlicht. Matthias Zahn mit den Einzelheiten.
Man erwarte für die Zukunft mehr und heftigere Hitzewellen, was vermehrt zu Waldbränden führen werde. Mit der Folge, dass sich die Luftqualität verschlechtern werde. Luftqualität und Klimawandel seien eng miteinander verbunden. Hunderte Millionen Menschen wären negativ von dieser Wechselwirkung betroffen. Wie sich der Rauch brennender Wälder auswirke, sei gut zu beobachten. Im vergangenen Jahr hätten heiße und trockene Bedingungen Waldbrände in Nordamerika und in Sibirien verschlimmert und die gesundheitsschädlichen Feinstaubwerte dort ansteigen lassen. In Sibirien sogar auf Rekordwerte. Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation Petteri Talas sagte, eine schlechtere Luftqualität werde sich nicht nur auf die Gesundheit der Menschen auswirken, sondern zum Beispiel auch auf Tiere und Pflanzen, weil sich die Luftschadstoffe auf der Erdoberfläche absetzten. Selbst für den Fall, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen würden, erwartet die WMO infolge des Klimawandels mehr Waldbrände und damit mehr Luftverschmutzung.
Die Winzer an der Ahr in Rheinland-Pfalz haben schon vor 2 Wochen den Anfang gemacht mit der Weinlese. Jetzt geht es auch in Baden-Württemberg los. Am Bodensee werden die ersten Trauben geerntet. Die Qualität sei in diesem Jahr sehr gut, sagen die Winzer am Seeufer. Marlene Fuchs.
Die Trauben seien in diesem Jahr aufgrund des vielen Sonnenscheins früh reif geworden, sagt beispielsweise Winzer Jonas Kurek aus Nonnenhorn im Kreis Lindau. Er habe gestern mit der Ernte begonnen und sei damit deutlich früher dran als etwa die Kollegen in den badischen Weinanbaugebieten rund um Freiburg. Dort hätten die Winzer stärker mit der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen gehabt als die Winzer am Bodensee. Dass Qualität und Erntemenge in diesem Jahr überdurchschnittlich gut seien, bestätigt auch Georg Dreher vom Winzerverein Meersburg. Dort sowie in Hagnau beginnt die Weinlese Anfang kommender Woche. Die Trauben seien gesund und könnten noch gut eine Woche an den Reben bleiben, so Dreher. Auf der anderen Seeseite in Konstanz geht die Ernte dagegen etwas früher los. Die Spitalkellerei beginnt laut einer Sprecherin voraussichtlich morgen mit der Lese.
Zum Fußball und zur Champions League. Gestern begannen die Spiele der Gruppenphase. RB Leipzig wollte nach dem Stolperstart in der Bundesliga endlich den Schalter umlegen und eine Erfolgsserie starten gegen den ukrainischen Klub Schachtjor Donezk. Am Ende verlor Leipzig aber mit 1:4. Wir haben unseren Sportreporter Thorsten vom Wege gefragt. RB Leipzig steckt jetzt so richtig drin im Schlamassel, nicht wahr?
Also das kann man laut sagen. Statt des erhofften Turnaround gab es die nächste Klatsche, wieder 4 Gegentore. Aber schlimmer als die Niederlage selbst war ja die Art und Weise des Zustandekommens. Den Riesenbock des sonst so zuverlässigen Torwarts Peter Golaschi, der zum 0:1 führte, den kann man im Nachgang als bezeichnend für die aktuelle Situation bei RB benennen. Nur, das passiert in Minute 16. Also eigentlich gab es da noch jede Menge Zeit, die Partie trotzdem in die gewünschte Richtung zu drehen. Nur Leipzig fehlt neben dem Mittel. Kein Tempo, keine Spielidee, vorne viel zu harmlos, hinten wieder mal nicht stabil. Donetsk dagegen kämpfte, stand gut in der Abwehr, schmiss sich rein, spielte die Konter in der zweiten Halbzeit gut aus, gewann deshalb am Ende nicht mal unverdient. Und nun ist sie da, die Krise bei RB.
Zuvor hatte Borussia Dortmund gegen den FC Kopenhagen mit 3:0 gewonnen. Und heute geht's weiter in der Gruppenphase der Champions League. Um 18.45 Uhr spielt Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon. Um 21 Uhr ist dann Anstoß für die Begegnungen FC Brügge gegen Bayer Leverkusen und Inter Mailand gegen Bayern München. Und bei der Basketball-Europameisterschaft, da gab es die erste Niederlage für das deutsche Team. Gegen den Titelverteidiger Slowenien verloren die Deutschen mit 80-88. Die slowenische Mannschaft war einfach zu stark, vor allem dank ihres Superstars Luka Doncic, der 36 Punkte machte. Die beruhigende Nachricht für die deutschen Basketballer auch vor dem Spiel heute Abend gegen Ungarn ist, sie sind schon für das EM-Achtelfinale qualifiziert.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst noch einzelne Schauer und Gewitter, dann soll es trocken werden mit Sonnenschein ab und zu. Im Laufe des Tages ziehen dann aber wieder Wolken auf und es können erneut Schauer und Gewitter herunterkommen. Die Höchsttemperaturen dazu 22 bis 28 Grad.
SWR aktuell Service.
Es ist ein Tabuthema in der Gesellschaft, die Sucht nach Sex, vor allem Online-Sexsucht. Im Netz ist ja alles verfügbar, Sex- und Pornovideos, Bilder, Chats. Die Zahl der Abhängigen in Deutschland wird auf 200.000 bis 500.000 geschätzt. Die Online-Sexsucht wird heute auch ein Thema sein auf dem Deutschen Suchtkongress, der in München beginnt. Und über diese spezielle Art der Sucht habe ich mit Heike Melzer gesprochen. Sie ist Neurologin und Psychotherapeutin, hat in München eine Praxis für Sexualtherapie. Frau Melzer, welches sind denn eindeutige Symptome einer Online-Sexsucht?
Also ständig kreisende Gedanken um das Suchtmedium, also hier Pornografie oder Videocam, Chat. Dann eben eine Toleranzentwicklung, Dosissteigerung über die Zeit hinweg. Das heißt, ich möchte immer mehr stärkeres Material, werde risikofreudiger, dann eben manchmal auch in dem Offline-Bereich, also dass ich wirklich auch Kontakt habe zu vielen Casual-Sex-Partnern, käuflichen Sexpartnern, dass ich mehr Geld ausgebe, bis hin zum Kontrollverlust, dass ich also immer wieder versuche aufzuhören und es gelingt mir nicht und dann auch negativen Konsequenzen im persönlichen Beziehungen gehen, sind die Brüche auf der Arbeit, ich bin unausgeschlafen, mein Studium nicht fertig, das geht in den Bereich der Finanzen, dass ich immer mehr Geld in Camchat zum Beispiel investiere, dass ich Konflikte habe mit dem Gesetz, also dass ich mir Missbrauchsmaterial anschaue oder in Darknet unterwegs bin, in Bereichen, wo es eben auch schon eine Straftat ist. Oder dass ich dann auch gesundheitliche Probleme habe. Und da spreche ich von drei Sachen. Erektile Dysfunktion, Orgasmusverzögerung und partnerbezogene Unlust, weil wir hier Superreize der Sexualität konsumieren. Und das hat halt auch Auswirkungen auf die Gesundheit.
Wenn jemand dann es gemerkt hat und tatsächlich Hilfe braucht gegen die Online-Sexsucht, welche Formen der Therapie gibt es?
Man kann sehr viel erstmal über Wissen versuchen zu verändern, dass man es versteht, dass man sich mit der Thematik beschäftigt, dass man weiß, wie das Belohnungssystem funktioniert. Wenn man dann aber merkt, ich krieg's nicht in den Griff, aber viele können ihr Verhalten verändern, schlechte Gewohnheiten in gute Gewohnheiten umverändern und es ist nicht alles schwarz und weiß. Also viele sind in Graustufen unterwegs. Dann gibt es kostenfreie Gruppen, anonyme Sexsüchtige, Sex and Love Addicted Anonymous. Da kann man im Rahmen dieser 12 Schritte, wie bei den anonymen Sexsüchtigen, versuchen, im Gruppenkontext, vielleicht über so einen Sponsor oder über nicht stigmatisierte Gespräche, wo man sich erstmalig öffnet, der Thematik mal ins Auge zu sehen. Aber dann gibt es natürlich auch die Fälle, die wirklich therapeutischen Rat brauchen. Der klassisch Süchtige geht von schlechten Gefühlen weg. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Die schlechten Gefühle hängen manchmal mit der Biografie zusammen, mit ungelösten Themen um Schuld, Schutz, Wut, Strafe, Scham. Ich nenne nur mal ein paar, wo man wie in so einer Sackgasse stecken bleibt. Und da ist es ganz wichtig, mit dem Therapeuten hinzugucken, weil das ist dieser Bereich, wo man selbst meistens so eine Blindheit entwickelt hat.
Die Betroffenen der Online-Sexsucht sind in der überwiegenden Mehrheit Männer. Woran liegt das?
Also wenn Sie Sexualität sehen in Ihren drei Segmenten, einmal haben wir Sex, um Kinder zu kriegen, einmal haben wir Sex als Ausdruck von Liebe oder Beziehung und Emotionen und dann haben wir Sex in der triebhaften Seite. Da sind die Männer auf dieser triebhaften Seite stärker unterwegs. Sie sind auch evolutionär stärker an optische Reize gebunden. Frauen sind da mehr im emotionalen Bereich unterwegs, auch wieder klischeemäßig, aber deswegen sind Männer eben auf diese starken, neuen, wechselnden sexuellen Reize sprechen stärker drauf an und entwickeln dann eben auch schneller eine Sucht. Ich würde mal sagen, auf 9 Männer kommt eine Frau.
Vielen Dank, Heike Melzer, Neurologin und Psychotherapeutin. Sie hat in München eine Praxis für Sexualtherapie.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird,
ist die Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Auf dem Papier geht es dabei um Zahlen, um den Haushalt des Bundeskanzleramtes. Tatsächlich bietet die Generaldebatte die große Bühne im Parlament für die Opposition zum Angriff und für die Regierung zur Verteidigung.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Unsere Berlin-Korrespondentin Eva Ellermann ist gespannt auf das Duell Friedrich Merz gegen Olaf Scholz.
Heute ist wieder Showtime im Bundestag. Olaf Scholz gegen Friedrich Merz. Beide werden die Bühne nutzen. Der Kanzler, um das dritte Entlastungspaket zu erklären, von dem ja viele sagen, es passt nicht, es reicht nicht. Scholz muss die Gesellschaft zusammenhalten, die von links und rechts in einen heißen Herbst gedrängt wird. Er muss Ängste ernst nehmen, ohne Panik zu verbreiten. Aber auch keine Langeweile. Denn der Kanzler muss auch anreden gegen seine sinkenden Umfragewerte. CDU-Fraktionschef Friedrich Merz wird es wieder genießen, den Kanzler anzugreifen und die Schwächen der Ampel bloßzustellen. Aber sein Auftritt heute wird zugleich ein Signal sein an die eigene Partei, an die CDU. Denn in wenigen Tagen beim Parteitag in Hannover muss er die Rolle wechseln vom Attacke reitenden Oppositionschef zum Anführer einer Partei, die noch sehr auf der Suche ist nach sich selbst. Kann Merz mehr als Angriff? Das Duell zwischen Scholz und Merz wird jedenfalls nicht nur im Bundestag ausgetragen.
Anmerkungen von Eva Ellermann. In Rheinland-Pfalz sind von heute an Corona-Auffrischungsimpfungen mit den an die Omikron-Variante angepassten Wirkstoffen möglich. Verimpft werden Präparate der Hersteller BioNTech, Pfizer und Moderna. Petra Wagner.
Laut Gesundheitsministerium sind Impfungen in den 26 stationären und kommunalen Impfstellen, etwa in Krankenhäusern, möglich. Hinzu kommen 6 Impfbusse. Das Rote Kreuz könnte mit mobilen Teams auch in Alten- und Pflegeheimen impfen, sagte Gesundheitsminister Hoch. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der angepasste Impfstoff nur für Auffrischungsimpfungen, nicht aber für eine Grundimmunisierung zugelassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Auffrischungsimpfung allen über 60-Jährigen und vorerkrankten Personen, und zwar frühestens 6 Monate nach dem ersten Boostern oder einer Corona-Infektion.
Und auch in Baden-Württemberg soll in dieser Woche damit begonnen werden, den Corona-Impfstoff gegen die Omikron-Variante des Virus zu verimpfen. Wegen Mordes an einer 6-Jährigen muss sich ein Mann vor dem Landgericht Baden-Baden verantworten. Der heute 34-Jährige soll das Mädchen laut Staatsanwaltschaft mit einem Messer getötet haben. Danach habe er versucht, eine Explosion zu verursachen, obwohl 4 Verwandte in dem Gebäude schliefen. Er selbst wollte sich laut Staatsanwaltschaft das Leben nehmen. Wenn Apple neue Produkte vorstellt, hören die meisten vielleicht mal hin. Doch die Apple-Gemeinde hat sich den Termin fett im Kalender eingetragen. Heute Abend ist es wieder soweit. Nils Dams.
Neue iPhones, eine neue Uhr, neue Bluetooth-Kopfhörer. Das sollen die Geräte sein, die Apple heute Abend deutscher Zeit vorstellen will. Apple selbst sagt dazu vorab wie immer nichts, was nur noch mehr Gerüchte und Aufmerksamkeit schürt. Bisher werden die meisten Apple-Geräte in China produziert. Sollten, was sehr wahrscheinlich ist, neue iPhones kommen, könnten die künftig aber auch verstärkt in Indien hergestellt werden. Laut Medienberichten möchte sich Apple unabhängiger von China als Produktionsort machen. Die Auswirkungen von Lockdowns haben immer wieder zu Lieferproblemen geführt. Auch geringere Personalkosten in Indien könnten ein Grund sein.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.